Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Moin Heiko, ja, ich freue mich auch. Schön, dass wir das wieder machen können.
Ja, es ist auch ein wunderbares Thema, zu dem gleich mehr. Eine Sache, die ich weitergeben möchte, ist auch den meisten von unseren Gemeindegliedern schon bekannt. Es ist auch schon angekündigt worden im Gottesdienst. Am Samstag gibt es wieder eine schöne Hochzeit. In der letzten Zeit mussten wir ja manchmal auch Beisetzungen ankündigen und das zieht einen schon auch ein bisschen runter oder macht einen sehr nachdenklich. Jetzt können wir uns darauf freuen, auf den Samstagstermin. Da sagst du vielleicht nochmal ein Wort dazu.
Ja, sehr gerne. Ja, das wird Samstag, der 4. Juni sein. Um 14 Uhr werden wir die Hochzeit von Anne und Dominik feiern und die haben schon standesamtlich geheiratet. Wir hatten auch schon eine kleine Zeremonie mit Segen, aber jetzt nochmal im Großen in der Gemeinde und da freuen wir uns sehr drauf, weil es wird zweimal verschoben und umso größer ist die Freude, dass wir jetzt endlich feiern können, auch im großen Stil. Ja, und die ganze Gemeinde ist eingeladen, dabei zu sein. Es wäre nur wichtig, sich nochmal auch kurzfristig anzumelden, kein Problem. Und auch dann vielleicht einen Kuchen mitzubringen, weil danach wird es Kaffee und Kuchen geben und jeder ist da ganz herzlich eingeladen.
Also das klingt doch super gut. Und wenn ihr am Samstag noch eine Lücke habt bei euch im Terminkalender, das ist wieder eine wunderbare Gelegenheit, auch dabei zu sein, Gemeinschaft zu haben. Und wenn das mal kein Grund ist zu feiern, dann weiß ich es auch nicht. Ja, wir haben in den letzten Wochen uns mit dem Jakobusbrief beschäftigt und auch heute wird es, das werdet ihr gleich sehen, um etwas sehr Praktisches gehen. Wir werden das auch ein bisschen füllen, vielleicht erzählen wir auch etwas, was dieser Text mit uns persönlich zu tun hat, was wir daraus schon gelernt haben, beobachtet haben, vielleicht in unserem eigenen Leben sich auch widerspiegelt. Aber bevor wir das tun, beten wir noch zusammen.
Ja, Jesus, ich möchte danken für diesen wunderschönen neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass du uns deine Kraft auch jeden Tag neu schenkst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du so treu bist, Herr. Wir haben diese Treue gar nicht verdient, aber du bist von dir aus treu und du beschenkst uns und du beschenkst uns auch mit deinem Wort und mit deinem Heiligen Geist. Und ich möchte wirklich bitten, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns deine Worte in den Mund legst, dass wir tiefer verstehen und begreifen, weil du uns dein Wort aufschlüsselst. Und ja, wir möchten aber es nicht nur irgendwie theoretisch wissen, sondern wir möchten bitten, Herr, dass du es schenkst, dass es auch Platz in unserem Herz nimmt, dass es da Raum nimmt und dass wir es auch umsetzen in die Tat. Und ja, ich möchte einfach bitten, dass du diese Online-Bibelstunde, das Online-Bibelgespräch ganz, ganz reichlich segnest. Amen.
Amen. Und nun schauen wir hinein in den Jakobusbrief, Kapitel 1. Und wir haben das letzte Mal, also in der vergangenen Woche, in der Präsenzveranstaltung, haben wir nur den Vers 5 und 6 geschafft. Der hat uns so mitgezogen, da haben wir auch wirklich sehr tolle Gedanken dazu beigetragen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, war auch richtig gut besucht. Wer noch nicht dabei war, kommt einfach dazu. Ja, freut euch einfach auf eine Gemeinschaft. Hier hört ihr jetzt nur uns beide reden. Das mag vielleicht auch mal interessant sein, aber ich glaube, noch viel schöner ist es, wenn man sich auch selber daran beteiligen kann, wenn man auch selber seine Fragen los wird oder vielleicht sogar auch andere Leute bereichern kann mit dem, was man selber erlebt hat. Jetzt schauen wir dazu in den Vers 7 und ich lese einmal den ganzen Abschnitt 7 bis 12. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.
Ja, danke Heiko. Ja, Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, denn jener Mensch, irgendwie wird hier fortgeführt, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich mal bisschen zurückschauen. Und zwar, ich denke, mindestens ein Vers zurück, Vers 6, da geht es um jemanden, der bittet, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her gerissen wird. Dann geht es weiter, denn jener Mensch. Also es bezieht sich hier auf einen Menschen, der, ich sag mal, gerade auch besonders in Stürmen größere Zweifel hat. Vielleicht ist er auch sonst, wenn es auch ruhiger dahin geht, auch nicht so standfest, aber natürlich in schwierigeren Zeiten offenbart sich das noch deutlicher. Und hier ist Jakobus sehr, sehr deutlich. Ja, inspiriert vom Heiligen Geist sagt er, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Mhm. Ja, krasses Wort, ne?
Ja, ja, und da erschrickt man natürlich, weil wenn man ehrlich ist zu sich selbst, wir werden auf das Thema sicherlich auch noch in den folgenden Versen kommen, diese Selbstehrlichkeit, ne, auch seine, auch vor Gott seine dunklen Seiten mal zu sehen, zu erblicken, dann wird man erschauern und sagen, doch, ich bin eigentlich ein Kleingläubiger, ich bin jemand, der auch immer mal wieder zweifelt. Vielleicht nicht unbedingt an der Existenz Gottes, aber vielleicht an anderen Dingen, beispielsweise an seinen Verheißungen oder dass er mich wirklich sieht oder dass, wenn es einem wirklich schlecht geht, ich habe das auch mitunter in sehr krassen Trauerfällen erlebt, dass jemand auch so den Zweifel hat, meint es Gott gut mit mir, hat er einen guten Plan, den er verfolgt. Das wird auch mal angegriffen. Und ist das denn wirklich so, dass wir frei sein müssen von allen Bedenken, dass wir diese Gedanken nicht zulassen dürfen? Und da muss man schon innehalten und da muss man genau in den Text gucken. Ich mag diesen Begriff, der das Wesen einfängt, Zweifel. Ich finde das toll, dieses deutsche Wort, weil da auch dieses Zwei drin steckt. Ne? Und im griechischen Text wird hier wörtlich von zwei Seelen gesprochen. Und die Sache ist die, auf was setze ich denn mein Vertrauen? Ich kann es nicht auf zwei Dinge gleichzeitig setzen, die sich sogar vielleicht gegenseitig ausschließen. Entweder ich setze auf Gott oder ich setze nicht auf ihn. Und das ist nicht dieser Zweifel, der uns manchmal auch mal vorwärts bringt. Es kann ja auch mal sein, dass wir etwas nicht verstehen und dass uns etwas wirklich an den Rand unseres Glaubens bringt. Und dann ist es gut, uns damit auseinanderzusetzen. Es ist gut zu erkennen, wo ist da vielleicht etwas, eine Baustelle, wo ich weiterkommen soll. Ja, und deshalb geht es auch um die Weisheit vorher. Die bringt mich ja auch vorwärts. Mhm. Aber hier ist ja nochmal was anderes gemeint mit diesem Zweifel. Würdest du auch so einen Unterschied sehen? Es gibt einen Zweifel, der uns weiterbringen kann, wenn wir ihm nachgehen oder wenn wir ihn auch selbst erkennen und vor Gott bringen. Und dann diese andere Form von Zweifel, nämlich dass man nicht auf Gott setzt, ihm nicht vertraut.
Ja, würde ich schon so sehen. Also ich denke, schauen wir ins Alte Testament, da sehen wir große Männer und Frauen Gottes, die auch zwischendrin ihre Zweifel hatten, zum Beispiel Hiob, nachdem er so hart geschlagen wurde. Oder auch Johannes der Täufer im Gefängnis hatte auch Zweifel, ob Jesus wirklich dann der verheißene Messias ist, musste erst nochmal nachfragen, Jesus. Dann sagt Jesus, ja, Blinde werden sehen, ich glaube, Taube hören und es wird die wunderbare Botschaft verkündigt, ne? Also da gibt es Momente des Zweifels und ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich sind, dann haben wir immer mal wieder einen Moment des Zweifels. Und ich glaube, weil wir Menschen sind, so in unserer Schwachheit, kommt das vor. Manchmal kriegen wir Dinge nicht überein. Manchmal sind wir überfordert mit Situationen. Wir lesen das im Wort Gottes und irgendwie auf den ersten Blick, vielleicht sogar auf den zweiten, deckt sich das nicht so ganz mit der Realität. Und dann können mal auch Zweifel aufkommen. Das, was du meinst, ist auch gerade das, wenn man sagt, hey, ich muss mich entscheiden, worauf ich setze, worauf ich vertraue, grundsätzlich in allen möglichen Situationen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie es beim Zweifeln auch klar wird und deutlich wird. Also entweder ich setze auf die Welt, was hier alles geboten ist und vielleicht auf meine eigene Stärke und meine Möglichkeiten, oder ich setze auf Gott und vertraue ihm, auch gerade in diesen stürmischen Zeiten. Und darum geht es grundsätzlich. Und es ist ganz besonders gut, so eine Haltung des Glaubens da zu haben, des Vertrauens. Man weiß, man setzt auf Gott. Und ich denke, da sieht man auch wahren Glauben. Ja? Es ist leicht zu glauben und nachzufolgen, wenn alles wie am Schnürchen läuft und man nur Segen über Segen empfängt. Viele Leute kommen da gar nicht so ins Grübeln, weil alles läuft so, wie es soll für sie. Aber wenn es dann mal anders läuft, dann zeigt sich wahrer Glaube, ob man wirklich einen reifen Glauben hat und Jesus nachfolgt, ja, komme da, was da wolle.
Jetzt hast du ein paar Begriffe genannt, die, da finde ich es interessant, da nochmal kurz einzuhaken. Und zwar hast du ja gesagt, so das Gegenstück zu dem, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, ist es zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber du hast den Weltbegriff hineingebracht. Das ist natürlich nicht der Weltbegriff, den wir jetzt haben, wenn wir sagen, die Welt ist groß, ja, oder, sondern auch nicht im Sinne der Schöpfungsbewahrung, sondern was verbindet man hier mit der Welt? Wie kann man das verstehen?
Ich würde das so verstehen als auf die Reichtümer dieser Welt kann man ja setzen oder auf Macht oder auf Ansehen oder irgendwie sich hier in der Welt verdient zu machen, in dieser vergänglichen Welt. Da werden später noch drauf kommen. In späteren Versen wird das nochmal deutlich werden, wie vergänglich das alles ist. Aber darauf zu setzen, das wäre ein, wenn man das vielleicht so ein bisschen, das hast du gut nochmal aufgegriffen, so ein bisschen im Kananäischen manchmal sagen, auf die Welt setzen, ja. Also was hier so menschlich-irdisch zu erlangen ist. Mhm. Das nicht auf das gut, Ewige ja. praktisch, auf Gott.
Das finde ich gut. Vielleicht ist das vielleicht auch das Wesensmerkmal, diese Vergänglichkeit, ne? Dass man auf Dinge setzt, die eine kurze Halbwertszeit besitzen. Die machen vielleicht auch mal kurz glücklich, aber die Frage ist, welche Folgen haben sie denn auch mittel- und langfristig? Eins, was man auch dazu nehmen kann, auch zur Welt, ist sein Vertrauen auf sich selbst zu setzen. Dass man sagt, ich vertraue mir mehr als Gott. Und das ist schneller passiert, als man denkt. Ja, wenn man zum Beispiel damit hadert, welche Wege Gott führt oder welche Herausforderungen Gott auch zulässt im eigenen Leben, dann ist es ja auch ein Stück Demut zu sagen, na, ich habe es mir anders gewünscht, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich nehme das aber an, wie Gott mir das auch vor die Füße legt. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück Gott mehr Vertrauen als mir selbst.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da wirklich ganz transparent uns betrachten und sagen, hey, schau, wenn wir uns vertrauen, wie oft haben wir uns selbst schon enttäuscht? Wie oft haben wir gefehlt? Wie oft haben wir uns getäuscht und sind in die Irre gelaufen? Wenn wir im Rückblick schauen, wenn wir auf Gott gesetzt haben, ihm nachgefolgt haben, manchmal brauchen wir ein bisschen mehr Abstand. Manchmal sieht man das erst nach ein paar Jahren. Aber dann sehen wir, dass Gott zu seinen Versprechungen steht und dass er absolut treu ist. Aber bei uns müssen wir was anderes leider erkennen. Und allein die Emotionen in verschiedenen schwierigen Situationen, Versuchungen, Proben spielen oft sehr groß mit rein. Also keine Ahnung, wenn mir jetzt schon der dritte irgendwie nacheinander krumm gekommen ist, ja, dann sind vielleicht dann Emotionen da, dann reagiere ich vielleicht etwas überhastet, vielleicht etwas grobber, ein bisschen weniger feinfühlig und vielleicht entscheide ich auch mal aus dem Effekt und zum Negativen. Und eigentlich glaube ich, wenn wir da wirklich ehrlich zu uns selber sind, kann das jeder von sich auch beschreiben. Mancher ist sanftmütiger, langmütiger, mancher ist da etwas impulsiver, aber so eine Tendenz haben wir alle. Und hier wird es ja sehr deutlich von Jakobus dargestellt. Jemand, der eben so hin und her schwankt wie so eine Meereswoge im Wind, erstmal, der soll nicht denken, dass er was vom Herrn empfange. Und jetzt sagt er, was denn so eine Person ist. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen, also Mann und Frau natürlich, unbeständig in all seinen Wegen und wankelmütig. Ja, da kann man vielleicht auch so an einen Betrunkenen denken, an einen Besoffenen, ja, der gar nicht die Spur halten kann, der so im Zickzackkurs unterwegs ist. Wir vielleicht mal im Zickzackkurs unserer Emotionen und Eindrücke, die wir oft manchmal auch einseitig beziehen. Also auf uns ist leider da nicht so Verlass und auf Gott eben zu 100%.
Das ist eigentlich auch klar, wenn ich auf zwei verschiedene, sich vielleicht sogar ausschließende Grundsätze setze oder hin und her schwanke, dann ist da keine Beständigkeit. Ja? Man muss sich dann mal entscheiden. Man muss dann auch für sich wissen, wo stehe ich, wo möchte ich dann auch mein Vertrauen setzen. Und ich glaube, diese Freiheit, die ist uns gegeben. Gott kommt zu uns und er stellt sich vor. Er wirbt um uns, aber er überlässt uns auch eine Entscheidungsgewalt. Er überlässt es uns, Ja dazu zu sagen oder auch Nein und sich für was anderes zu entscheiden. Was nicht geht, was dauerhaft auch diesen Zweifel schürt, der auch zur Verzweiflung bringt. Das ist dieses, ich entscheide mich gar nicht, sondern ich setze auf alles. So ein bisschen Glaube, aber ein bisschen auch auf mich setzen oder je nach Situation auf das schnelle Vergnügen, ohne auf die Folgen zu achten.
So ein riesiger Spagat irgendwie, der nicht möglich ist.
Genau, ich werfe möglichst alles in einen Topf. Und ich finde, das ist so wie ein Gericht, wo ich denke, ich meine es gut, ja. Und alles, was ich finde in der Küche, das werfe ich da in den Topf. Das muss aber nicht gut schmecken, ganz im Gegenteil. Ja. Also manche Dinge passen einfach nicht zusammen. Die können einzeln vielleicht mal ein gutes, punktuelles Geschmackserlebnis sein. Aber wenn ich all das zusammenwerfe, dann wird das so ein Brei, so ein Einheitsbrei. Und das ist so das, wo ich sagen würde, das ist vielleicht auch Gegenwartsbezug dieses Wortes, dass er in eine Zeit gesprochen ist, die anders war als heute. Aber der Mensch ist der gleiche. Und das sehe ich daran. Ich fühle mich da auch ermutigt, mich zu entscheiden, immer wieder in bestimmten Situationen wirklich klare Kante zu machen und dann auch mit Gott ins Gebet zu gehen und zu sagen, nee, ich will da nicht verzweifeln, ich will nicht zwei Seelen haben, sondern ich will da einen geradlinigen Weg gehen. Ich will auf dich setzen und ich glaube, das tut gut. Ne? Und nicht auf einen ausgedachten Jesus, der so in alle Richtungen offen ist, vielleicht sogar noch. Also da kann man sich vieles vorstellen, ja, so alles gut heißt, ja, sondern auf einen, der wirklich da ist, der sich uns ja vorstellt, auf den echten, auf den lebendigen, auf den wiedergeborenen Herrn.
Richtig. Ja, ich denke, wir dürfen da auf Gott setzen und das ist für uns manchmal so schwierig, innerhalb einer herausfordernden Situation uns zu entscheiden. Ich denke, was es braucht, ist eine Grundsatzentscheidung schon vorab, bevor wir in eine Versuchung, in eine Probe oder dergleichen reingehen, dann ist das leichter. Und das verlangt uns auch ziemlich viel Demut ab. Also ich denke, eine sehr gute Grundsatzentscheidung ist, und ich habe die getroffen, ist zu sagen, was im Wort Gottes steht, in der gesamten Bibel, da steht über alles, danach richte ich mein Leben aus. Und ich denke auch, ich habe einen Verstand, aber ich ordne den bewusst dem Wort Gottes unter. Das korrespondiert ganz oft. Also das heißt, oft kann ich gut nachvollziehen, was im Wort Gottes steht und kann es verstehen und freue mich daran, dass Gott uns so viel Segen verspricht und ich sehe seine Treue und ich sehe, das macht Sinn. Wenn man Gott nachfolgt, muss man viele irrige Wege nicht gehen. Aber es gibt auch manche Passagen in der Bibel, die verstehe ich nicht. Und da habe ich aber diese Grundsatzentscheidung getroffen, was im Wort Gottes steht. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich beherzige es und ich setze es um. Auch wenn die Gesellschaft, die im Zeitgeist ganz in eine andere Richtung läuft. Das haben wir nicht nur beim Thema Sexualethik, das haben wir auch beim Thema Lebensrecht. Also ab wann ist zum Beispiel ein Fötus lebensberechtigt, wann wird es erst das Kind bezeichnet? Nein, in dem Moment, wo es gezeugt wurde, ja, ist es ein Kind, es ist ein Lebewesen und es wächst, ja. Und das sind so Dinge, da geht vielleicht die Gesellschaft in eine andere Richtung, aber ich erkenne ganz klar, was Gott in seinem Wort sagt und dann sage ich, dem folge ich. Und dann sind manchmal die Emotionen noch da, die auch noch in eine ganz andere Richtung gehen, ja. Zum Beispiel, wenn man doch schnell irgendwie zu Reichtum kommen will, gibt es durchaus irgendwelche krummen Wege, wie man das beschleunigen kann. Und wer möchte nicht irgendwie so ein ruhiges Ruhekissen haben und so? Also menschlich verlangt einem ja da manchmal danach. Aber zu sagen, nein, lieber arm in dieser Welt, aber reich bei Gott und den geraden Weg gehen, so heißt das nicht, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Also das heißt wirklich, dem kleinen und wenigen, was man hat, auch dankbar zu sein, als zu meinen, man muss sich ausstrecken nach hier vielleicht irgendwie anderen irdischen Gütern. Und das sind Grundsatzentscheidungen. Und ich denke, diese Grundsatzentscheidung, die galt es schon immer zu treffen. Nur heute in unserer Zeit, in meinen Augen, wird das Kognitive weniger betont. Ja, oder zum Teil, das kommt drauf an, vielleicht in welchem Milieu man ist. Manche betonen das auch ganz stark. Aber was jetzt ganz besonders stark betont, sind die Emotionen. Und die Emotionen, wenn wir da mal wirklich offen und ehrlich sind, haben uns doch schon so oft in irrige Wege geführt. Und deshalb ist es so gut, das Wort Gottes zu kennen, es zu beherzigen und dann nicht wankelmütig, unbeständig umherzuirren, ne?
Ja, also wenn du Emotionen nennst, dann weiß ich auch nicht, ob ob das die beste, unsere Gefühlswelt die beste oder
Ratgeber sind, ne?
Genau, ja. Also solide Entscheidungen möchte ich darauf nicht treffen können. Und wenn ich an Neurozitismus, jetzt habe ich es, Neurozitismus denke, das ist ja auch etwas, was in uns allen drinsteckt, aber unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich wollte auch diese Emotionen nicht zum höchsten Maßstab erklären, denn wie fange ich sie denn ein? Ja, wie bringe ich denn Emotionen in eine gute Richtung? Und ich glaube an einen Gott, der uns geschaffen hat mit all unseren Facetten, aber dass er uns auch ganz haben möchte, mit allem, was dazugehört. Und ich glaube auch, dass wir gut beraten sind, unsere Emotionen immer mal wieder zu hinterfragen. Das mache ich bei mir auch. Ich versuche, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das hat auch etwas mit Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber zu tun. Mal innezuhalten, sich nachzuspüren und dann auch mal zu gucken, ist das denn gerechtfertigt? Ist es gut? Oder woher kommen diese Emotionen? Warum stachelt mich das jetzt so an? Ja? Und dann erkennt man auch vieles von sich, wo es eben ungut ist, diesen Gefühlen nachzugehen.
Ja, und wenn man auf sich selber setzt, dann folgt man Jesus Christus nicht nach. Weil man muss auf Jesus setzen, um ihm auch nachzufolgen. So einfach,
einfach dieser Satz und
ist,
klar,
ja. Aber eine tiefe Wahrheit, ja?
Ja.
Und deshalb müssen wir das beherzigen. Wer zu sehr in sich selber wühlt und gräbt und meint, da wird er das Weisheit letzten Schluss finden und da wird er irgendwie den richtigen Weg finden, den muss ich leider sagen, das ist nicht so. Ja. Jesus ist unsere Rettung und es gilt, alles auf ihn hin auszurichten. Dann, wenn wir nicht irgendwie hin und her wanken, ja, ob das Emotionen, Verstand, alles ist so begrenzt bei uns. Und wir dürfen wissen, es gibt einen Allwissenden, einen Allmächtigen und einen fehlerlosen Gott, dem wir vertrauen dürfen und dem wir nachfolgen. Und das ist doch wunderbar. Ich meine, was wünschen wir uns mehr?
Ist gar nicht so kompliziert. Jetzt hast du auch schon ein Stichwort vorhin genannt, als Beispiel, nämlich zum Beispiel mit dem Reichtum. Wie gehen wir damit um? Hängen wir dem an? Ist das vielleicht sogar ein Stück weit Lebensziel oder auch ein Diktat, dem wir unser ganzes Verhalten, unser Wünschen unterstellen? Da geht Jakobus hier in dem kommenden Vers drauf ein, Vers 10. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Der erste Teil, Vers 9. Ist aber genauso überraschend und der ist dem vorangestellt. Da heißt es nämlich, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und den zweiten Teil, ich habe den extra jetzt zuerst vorgelesen, den kann man ja noch verstehen, das ist so eine Warnung an den falschen Reichtum. Haben wir bei Jesus auch ganz oft und Jesus lebt uns das ja vor, hat ganz einfach gelebt, auch nicht in einem Palast geboren, sondern in einer Futterkrippe. Ja. Aber jetzt bei dem Vers 9, das ist ja schon interessant, gerade in einer Gesellschaft, wo der Status sehr wichtig ist. Wusstest du zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich bei unseren Vorfahren weniger männliche Anteile haben als viel mehr weibliche Anteile?
Nee, war mir nicht bewusst.
Ist auch zuerst mal widersinnig. Nein, das müsste doch genau 50-50 sein. Die Sache ist nur, dass man weiß, wissenschaftlich haben viel weniger Männer kommen gezeugt als viel mehr Frauen. Das heißt also, es gibt Männer, die haben viele Frauen gehabt, die haben auch Kinder, Familien gegründet mit unterschiedlichen Frauen und das gibt es viel häufiger und zwar seit Jahrhunderten als andersrum, dass Frauen viele Männer gehabt hätten, ja, mit denen sie unterschiedliche Nachkommen gezeugt haben. Und das hat auch etwas mit der Selektion zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass manche Männer dem gesellschaftlichen Ideal überhaupt nicht entsprechen und Frauen sich diese Männer eben nicht aussuchen würden. Und heute, also die Psychologie ist sich einig, was zieht Frauen an, was zieht Männer an. Das sind schon auch Unterschiede. Vieles hat eine gemeinsame Schnittmenge, gar keine Frage. Da geht es um gemeinsame Interessen und wie man sich versteht, so alles wichtig. Aber darüber hinausgehend auch so der erste Eindruck, welchen Status hat eigentlich ein Mensch in der Gesellschaft. Das ist wohl auch sehr gegenwärtig, sehr wichtig, können wir jetzt stundenlang sprechen. Was ich aber sagen will, ist, dass die Suche nach einem Status, ja, nach Anerkennung, sehr, sehr stark ausgeprägt ist in unserer Gesellschaft, mit Folgen.
Auf jeden Fall, ja, Status, Anerkennung. Vermeintliche Sicherheit, die ja auch mit so einem Status einhergehen kann, mit einem großen Auto, darauf folgen viele, ja, dann ist es auch ein prall gefülltes Geldkonto oder ein großes Haus, ne? Das könnte mir Sicherheit geben im Alltag. oder im Alter. Aber all das werden wir noch sehen, ist ja total vergänglich. Jetzt ist ja spannend, wie du gesagt hast, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Also ein niedriger Bruder oder ein ärmerer Bruder, eine ärmere Schwester, also die praktisch hier in dieser Welt nicht wirklich was vorzuzeigen hat. Wir denken an Reichtümer, also Geld, an materielle Dinge, ob es Häuser, Autos, weiß ich nicht, was es noch sein kann, ja. Aktiendepots oder irgendwie Versicherungen, Gewissheiten, die, auf die du setzt, auf die du dich verlässt oder vielleicht auch Doktortitel, Ämter, Macht, irgendwie ein Lebenswerk, für das du Anerkennung bekommst. Ja? Das hatten die Ärmeren zu der damaligen Zeit und übrigens auch zur heutigen Zeit eigentlich so gut wie nicht, können das nicht vorzeigen. Hier in dieser Welt sind sie in den Augen unserer Gesellschaft sehr arm dann damit. Aber die sollen sich ihrer ihrer Hoheit rühmen. Und das geht eigentlich nur dann, wenn ich meinen Blick von dieser Welt, von dieser vergänglichen Welt, richte auf die zukünftige Welt. Ja? Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, ich bin in dieser Welt arm, aber mich erwartet unermesslicher Reichtum, ja, im Himmel, in der Ewigkeit. Ich weiß, Jesus bereitet uns da Wohnungen. Ich weiß, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir auch all das aufgeben, was wir hier auf Erden haben und ihm nachfolgen, ja, das hat Jesus auch den Jüngern versprochen, das wird vielfach vergolten werden. Und da im Himmel werden wir Schätze bekommen, die nicht von Motten zerfressen werden, die nicht rosten. Und da können wir auf eine Weise reich sein, aber jetzt und hier und jetzt macht uns schon der Status als Kind Gottes unendlich reich. Das erkennt vielleicht die heutige Gesellschaft hier auf Erden nicht, aber wir sind reicher als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu Christi. Das ist auch wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen. Dann werden wir dankbar, dann folgen wir auch selbst in Schwierigkeiten, in Armut, in irgendwelchen Bedrängnissen Jesus Christus weiter nach. Mhm.
Das finde ich auch interessant. Jetzt hast du es schon ganz präzise ausgelegt, auch was diese Höhe ist. Sie ist eben nicht dieses, ein Armer rühme sich seiner Armut, ja, oder seiner Niedrigkeit und dergleichen mehr. Das könnte man ja auch so missverstehen, dass man sagt, okay, wir sind besser vor Gott, weil wir nichts haben, weil wir arm sind, weil wir in dieser Gesellschaft übersehen werden. Darum sind wir viel näher an Jesus. Das kann ja sein, dass die äußeren Umstände dazu führen, dass man sich überlegt, okay, worauf setze ich? Aber es ist kein Automatismus. Und ich habe es auch erlebt, dass arme Leute trotzdem dem Geld nachgejagt sind, ja, mit jeder Faser ihres Lebens. Und dass diese Überheblichkeit sich einfach anders ausgedrückt hat, dass man auf Reiche herabgeschaut hat, indem man gesagt hat, das sind ja Ausbeuter, das sind ja die wahrhaft Kriminellen, das sind die Ungerechten, wir sind viel besser. Und das ist ja nichts anderes als auch dieses Pharisäertum durch die Hintertür.
So mit der moralischen Keule oder so.
Genau, und sich selbst für besser erklären, nur aufgrund seiner äußeren Umstände. Und hier heißt es eben nicht, es ist besser arm zu sein, es heißt nicht, es ist besser reich zu sein, sondern es wird jeweils adressiert und es wird gesagt, richte dich aus nach dem richtigen Maßstab. Also nicht nach unserem Geldbeutel, auch wenn wir arm sind, nicht dran verzweifeln, nicht sagen, ich bin niemand und gelte nichts, sondern dass wir dann sagen, doch, ich gelte was, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich von Gott gesehen werde, weil ich von ihm erlöst bin. Und also wenn jemand reich ist durch die Erlösung, dann sind wir das. Welch ein Reichtum, und nicht nur kurzfristig, sondern, du hast es angesprochen, in der Ewigkeitsperspektive.
Ja, genau, so ist es. Und ich finde ja auch den zweiten Teil, finde ich fast ein bisschen herausfordernder, ne, wo es dann steht, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Ich denke, hier provoziert Jakobus etwas. Also jetzt stellen wir uns mal einen reichen Kaufmann vor und der soll sich seiner Niedrigkeit brüsten, sage ich mal. Der soll ja sich da rühmen, wir würden manchmal vielleicht sogar sagen prahlen, ja. Dann wird er das wahrscheinlich, ja, also wir würden nicht so denken, dass er es aufgrund seines Reichtums machen könnte, aber wenn er es macht, dann könnte er auch darauf hinweisen, dass all dieser Reichtum, den er jetzt hat, die verschiedenen Firmen, die Aktienanteile hier und da, ja, dass das alles vergänglich ist, dass das ein vorübergehender Segen ist hier auf Erden, ein Geschenk, das er genießen soll, aber auch verantwortungsvoll damit umgehen soll. Ja, da ist übrigens die jüdische oder die griechische Weisheitsliteratur immer sehr deutlich gewesen, dass die Armen auch verpflichtet sind, mit ihrem Reichtum gut umzugehen, die Armen auch nicht zu vergessen. Ja, also das finden wir auch viel im Alten Testament. Wer dann in seinem Reichtum schwelgt und die Armen vergisst, der erwartet Gottes Gericht am jüngsten Tag. Ja, also das ist auch sehr deutlich. Aber er kann sagen, okay, ich habe hier Reichtum anvertraut bekommen, ja, für diese Zeit hier auf Erden. Und das ist alles nur für diese Zeit. Nackt kam ich auf die Welt, nackt werde ich auch wieder gehen. Hiob sagt, dass gepriesen sei der Herr, ja. Alles haben wir von ihm empfangen, alles geben wir auch wieder her, aber trotzdem sollen wir den Herrn preisen in dem, was er uns gibt und schenkt und anvertraut. Und ja, er müsste dann praktisch so eine demütige Perspektive auf sein Reichtum gewinnen. Darauf ruft ihn Jakobus auf, ja. Erkenne, das ist alles nur, hier zwischenzeitlich, das ist alles nur vergänglich. Darauf ruh dich nicht aus, darauf verlass dich nicht. Das ist hier mit unserem Reichtum, Besitz, Ansehen und auch mit unserem Leben hier. Ja, wir brauchen uns hier nicht super selbst verwirklichen. Es geht darum, Jesus groß zu machen. Es geht darum, ihm nachzufolgen. Es geht nicht darum, selbst herrlich hier durch die Welt zu laufen. Ist eine Herausforderung. Ich glaube, eine besondere Versuchung, wenn man das finanziell eigentlich gut bewerkstelligen könnte, sich selbst groß ins Rampenlicht zu stellen. Aber Jakobus, inspiriert vom Heiligen Geist, zeigt den richtigen Weg auf.
Ja, das, ich finde passend, das Buch der Sprüche, mach mich nicht zu reich und mach mich nicht zu arm. Es hat beides so unterschiedliche Seiten. Ja, das zu arm sein, das ist schon auch eine Qual, gerade wenn Menschen von dir abhängig sind, deine Familie. Du möchtest sie ernähren, du möchtest nicht, dass sie dann in Schuld fallen, weil sie dann krumme Dinge machen müssen, um zu überleben. Das andere aber auch, ne, nicht zu reich, dass man sich nicht übernimmt, dass man nicht in Selbstherrlichkeit verfällt und sagt, ich brauche keinen Gott. Und das andere wird total ausgeklammert und ich finde das so weise, dass die Schrift eben nicht dazu Bezug nimmt, wer ist glücklicher. Denn wenn ich das heute sagen müsste, auch in unserer Gemeinde, wir haben ja auch eine so breite Gemeinde, wir haben ja unterschiedliche Milieus bei uns, unterschiedliche Menschen, auch unterschiedliche Bildungswege. Wenn ich da gucke, wer ist denn glücklicher? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann aber sagen, ich habe auch mal mit richtig armen Leuten, nicht in unserem Land, nicht in unserer Gemeinde, aber mit richtig armen Leuten zu tun gehabt und ich war so geflasht von dieser Gastfreundschaft und die Gemeinschaft, die man im Gebet und im Liedersingen hatte. Habe ich bisher, ich weiß nicht, woran es liegt, ich persönlich muss es so sagen, ich habe das nur bei armen Leuten so erlebt. Ich war auch in reichen Häusern, in Häusern, Akademiker, ich bin ja selber Akademiker, wir sind Akademiker, aber auch mit Akademikern, mit Doppelverdienern, die beide ausgesorgt haben, die viel Grund und Boden hatten, schön großes Haus, die Kinder machten ihre eigene Karriere, hatten eigentlich äußerlich gesehen alles, aber ich habe da so eine Armut gefühlt und Reichtum, nein. Also bloß nicht nachjagen dem Reichtum, der erfüllt unser Leben nicht mit Sinn. Da muss man schon vorsichtig sein, was man bereit ist, dafür zu opfern.
Absolut, nein. Also was uns mit Sinn erfüllt, ist, wenn wir eine ganz lebendige Beziehung haben mit Jesus Christus. Und wenn wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen, ja, all unsere Zukunft auf ihn hin ausrichten, dann sind wir glücklich, erfüllt und dankbar. Auch dankbar, weil dann wissen wir, alles ist ein Geschenk. Ob wir jetzt gerade ein bisschen weniger haben oder etwas mehr. Trotzdem sind wir beschenkt und trotzdem haben wir zu jeder Zeit auch Grund, Danke zu sagen. Und dann können wir auch das, was wir geschenkt bekommen haben, auch teilen mit anderen, weil wir wissen, es ist gar nicht unser Besitz. Wir haben es uns gar nicht so, wir denken immer, wir haben uns alles erarbeitet. Ja, wir könnten uns gar nichts erarbeiten, wenn Gott uns nicht so viele Ressourcen auf dieser Erde geschenkt hätte. Ja, das wäre gar nicht möglich, wenn er uns nicht Kraft jeden Morgen schenken würde, jeden einzelnen Atemzug, jeden einzelnen Herzschlag. Das ist alles nicht möglich. So, wir verwalten all das, was Gott uns anvertraut hat. Wir sollten gute Verwalter sein. Mit unserer Zeit, mit dem Materiellen, natürlich auch mit dem Geld und auch mit unseren Beziehungen oder so. Auch da sollten wir gut investieren, gut haushalten. Da sind wir aufgerufen zu. Und darum geht es eigentlich. Dann können wir auch gut teilen, dann können wir auch gut abgeben, weil wir wissen, jetzt gilt es, das, was wir von Gott anvertraut haben, was wir verwalten, bestmöglich zu investieren, bestmöglich das einzusetzen für Gott, dass wirklich Gottes Herrlichkeit hier auch sichtbar wird. Ja, das auch kann ein Ausdruck von Dank sein. Und ich denke, diesen Perspektivwechsel, der ganz untypisch ist, ja, für die Leute dieser Gesellschaft, den müssen wir immer wieder machen. Und ja, ich denke, hier Vers 11 bestärkt uns auch nochmal da drin. Da steht, oder fangen wir schon bei Vers 10b an, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. Also wir sehen, dass ja all der Reichtum so vergänglich ist wie Gras oder wie Blumen. Ja? Also zum Beispiel in Israel fangen die Blumen schon im Februar an zu blühen und dann kommt im März so ein heißer Südwind aus der Wüste, der sogenannte Scirocco. Und der versenkt die Blumen und das Gras und innerhalb eines Monats ist die ganze Blütenpracht dahin. Ja, und so ist es auch mit dem Reichtum. Er will das hier ganz deutlich zeigen, Jakobus. Das ist nichts, woran wir uns festhalten können. Es ist alles so vergänglich.
Und ich glaube, das ist sicherlich auch zutreffend, nicht nur alleine für Reichtum, sondern für viele Dinge, an die man gerne sein Herz hängt. Und ich finde es auch interessant, dass die Bibel nicht verheimlicht, hier heißt es ja ihre schöne Gestalt. Also es wird nicht gesagt, dass es unbedeutend ist, sondern es ist auch eine schöne Gestalt. Es gibt Situationen im Leben, da möchte man gerne stehen bleiben und die Sachen auch genießen können. Und das ist auch nicht verkehrt. Gott hat uns alle Gaben, so viele Gaben gegeben, damit wir sie genießen können und damit wir auch sehen, wie freundlich er zu uns ist. Und dieser zweite Schritt ist aber ganz wichtig, weil die Beziehung zu Gott, die ist eben nichts Vergängliches. Das ist nicht etwas, was kurz mal da ist und wieder vergeht. Und das ist wirklich das, worauf es ankommt. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ich fand das total zutreffend, wie du das auch beschrieben hast, dass es hier in dieser Welt um Jesus geht. Ja? Auch in unserem Leben sollte sich alles um ihn drehen. Und ich setze das aber auch komplett voraus für jemanden, der echt wiedergeboren ist, der von Jesus berührt worden ist, der gespürt hat, was das für eine Herrlichkeit ist, die sich da auftut, welche Liebe, welche Annahme, wen wir da plötzlich haben, ja, das ist etwas Herrlicheres, gibt es nicht. Und jetzt mal so ein Wort an, denn das gibt es auch. Es gibt auch Menschen, die haben sich taufen lassen. Es gibt Menschen, die sind seit Jahrzehnten in der Gemeinde unterwegs und sind Christen, ja, aber Christen, wie man sie sich vorstellt, wenn man die Weltreligion nebeneinander stellt. Ich lade dazu ein, eine Beziehung zu Jesus zu haben, aber zu dem echten, zu dem wahrhaftigen Jesus, der wirklich lebt und nicht zu einem selbstgebastelten, kleinen, eitlen Gott. Ja. All diese Götzen, die müssten wir verbrennen, auch in unseren Herzen verbrennen, ausschalten. Das sind nämlich in Wirklichkeit wir in Verkleidung, nichts anderes. Ja. Wir beten uns an, unsere Meinung, unsere Erkenntnis. Was habe ich alles für tolle Erkenntnisse, was habe ich alles erlebt? Und wären doch die anderen so wie ich und ich bin so gut und ich bin so weichherzig und ich richte mich nach den anderen Menschen. Ja, pipapo, mag ja auch viel Gutes dran sein, aber um wen es wirklich geht, bin nicht ich und das kann so befreiend sein. So ein Ende zu finden mit seinem eigenen Narzissmus, ja, mit seinem Neurozitismus, den ich vorhin schon mal gesagt habe, mit seiner unbestimmten Gefühlswelt, der man nachhängt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite so, dass man sich selber verwirklicht und diesen Druck auch hat. Denn in Wirklichkeit fühlt man ja, irgendwo bin ich nichtig, irgendwo geht mein Leben zu Ende und man klammert sich dran, man hält sich fest, man will es nicht verlieren. Und Jesus kann so befreiend sein an diesem Punkt und sagen, das ist alles vergänglich. Häng dich an mich, bei mir hast du Ewigkeitswert.
Amen, ja genau so ist es. Und ich denke, wie glücklich können wir sein, dass sich Gott auch in Jesus Christus und in seinem Wort uns offenbart. Ja, dass wir es da stehen haben. Stell dir mal vor, wir hätten das Wort Gottes nicht. Ja. Wie viel würde uns fehlen? Wie würden wir da im Nebel rumwabern und würden gar nichts wissen? Wir würden immer wieder von uns selbst betrogen werden. Und wie schön ist es, dass Gott sich einfach in Schrift, in Grammatik uns offenbart, ja? Also das begrenzt ja auch zu falschen Vorstellungen. Und ich denke, deshalb müssen wir das Wort Gottes so in Ehren halten. Und wir dürfen dankbar sein, dass er es uns so schenkt. Und wir sollten sehr eng am Wort Gottes sein, weil da offenbart Gott sich uns selbst. Und er hilft es uns noch zu verstehen durch seinen Heiligen Geist, aber Der Heilige Geist, der unterstützt immer nur das, was im Wort Gottes steht. Der widerspricht dem nicht. Sonst ist es nicht der Heilige Geist. Sonst sind wir, das hast du schon wirklich sehr deutlich angesprochen, sonst sind wir es wieder, die meinen, uns unseren Gott zurechtbasteln zu können. Ja, was passt uns emotional nicht daran, dass Gott ja vielleicht auch Gericht übt oder dass Gott auch Grenzen aufstellt und so. Das mag dir, das mag mir nicht gefallen, aber er ist Gott und Gott ist souverän und Gott ist souverän zu entscheiden und er entscheidet immer richtig. Und das ist was, was wir glauben dürfen und auch sollten, um nicht in die Irre zu laufen. Und deshalb finde ich, ist es das Allerbeste, so das Wort Gottes philologisch auszulegen, also so, wie es da auch steht, also wie er sich in Wort und Schrift uns offenbart. Und zu sagen, das ist es, was wir haben. Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen in Ewigkeiten. Ne? Er vergeht Himmel und Erde, als dass ein Jota, ein kleinster Buchstabe vergeht, ja, im Wort Gottes. So, da sollten wir wirklich ganz festhalten an dem und uns beherzigen und auch umsetzen und leben. Und dann können wir auch Anfechtungen und Herausforderungen und Proben gut bestehen, auch wie es jetzt hier in Vers 12 heißt. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Mhm. Heiko, willst du da mal anfangen, auszulegen, diesen wunderbaren Vers?
Ich meine, du hast schon hingeführt, auch mit dem, was du davor gesagt hast. Ich finde diesen Vers so realistisch, weil er einfach das abbildet, wie wir uns auch bewegen in unserem Glauben in dieser Welt. In unserem Leben, Tag für Tag, geht es auch um eine Art der Bewährung. Manche mögen das nicht hören, denn es ist auch eine Herausforderung. Und es gibt Menschen, die stellen sich Herausforderungen, es gibt Menschen, die weichen vor Herausforderungen aus. Das ist so. Aber dass wir sie haben, diese Anfechtung, das bedeutet ja, dass wir einen Weg finden müssen, sie entweder anzunehmen, zu überwinden oder uns von ihr besiegen zu lassen. Was passiert dann? Hier werden wir ermutigt und wir haben einen Gott der Ermutigung, wir haben einen Gott, der unsere Schwachheit sieht, wir haben einen Gott, der uns in aller Not aufhelfen will. Und das ist so ein Wort, das an sich schon Wirksamkeit hat, wenn wir es zulassen. Dann spricht er uns an und hilft unsere Schwachheit auf. Selig ist der Mann, ich würde sagen der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Also da geht es erstmal um Geduld, ja. Und es geht darum, dass Anfechtung in unserem Leben ist. Wer sagt, ja, Christen und ich möchte einen Glauben haben, der nicht angefochten ist, ja, da wünsche ich dir viel Glück. Ich wünsche dir auch wirklich Lebensglück. Das wünsche ich jedem Menschen. Aber wenn du die Augen auftust für die Realität, dann siehst du, wir glauben an einen Gott, der auf diese Welt gekommen ist, in Menschengestalt. Und was hat der erlebt in diesen paar 30 Jahren? Und wohin hat dieser Weg im Höhepunkt geführt? War das so ein Spaziergang? Ist Gott auf die Welt gekommen, um sich einfach mal richtig gut gehen zu lassen, wie man so schön sagt, wie Gott in Frankreich zu leben? Ja, nein, hier haben wir einen Gott, der uns diesen Weg vorgeht. Und Nachfolge bedeutet, wir können nicht mit viel anderem rechnen, als dass dieser Weg auch unser Weg ist.
Ja.
Und deshalb ist es auch ein Weg der Anfechtung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, und das ist ja das, was ich mir selber wünsche, was ich anderen Leuten wünsche, mal diese Selbstehrlichkeit, diese Selbstreflexion, dann ist das Leben kein Ponyhof. Ja, das Leben mit Christus ist ein Abenteuer. Das Leben mit Christus ist eine Herausforderung. Und mit jeder Herausforderung, die wir mit ihm nehmen, merken wir, wie wir wachsen, wie wir zunehmen, wie wir stärker werden, wie unser Horizont sich erweitert. Und das Quälendste für mich ist, wenn Menschen diese Herausforderungen ausweichen, links und rechts sich einen eigenen Weg suchen, einen krummen Weg suchen, der ihnen schadet, einen Weg, auf dem sie auch nicht wachsen. Und das finde ich so bedauerlich und das wünsche ich Geschwistern, dass sie das finden, dass sie sagen, ja, diese Anfechtung will ich erstmal in Geduld annehmen.
Ja, weil Jesus, wie du es schon gesagt hast, er wurde angefochten, er wurde auf die Probe gestellt. Der Dienst von Jesus beginnt erstmal mit der Versuchung in der Wüste durch den Teufel, wo er 40 Tage nichts gegessen hat, ja, wo er wirklich angefochten wurde, sich niederzuwerfen vor dem Teufel, um dies oder das zu erhalten. Oder, wie du sagst, ja, auf dem Weg zur Kreuzigung, wie oft hätte er da ausscheren können, wie oft hätte er sagen können, ah, das ist mir zu viel Schmach, was ich hier auf mich nehmen muss. Sind zu viele Beleidigungen, das sind zu viele Schläge, das nehme ich nicht. Oder schon ganz vorher, so einen Weg, den schließe ich von vornherein heraus. Hat Jesus nicht gemacht. in Liebe für uns und er geht uns den Weg voran. Und wie es heißt, wenn wir Nachfolger sind und Jesus das auch schon in den Evangelien ganz klar gesagt hat, ne? Also so, wenn sie den Meister verfolgen, um wie viel mehr werden sie euch auch als Jünger verfolgen? Also sie werden keinen Unterschied machen und die Jünger haben das alles erlebt. Von den 12 Aposteln sind 11 sogar den Märtyrertod gestorben. Also wie du sagst, das war kein Ponyhof. Aber jetzt könnte man ja total den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, das ist ja mal ein schreckliches Leben, was mich da erwartet. Aber es passt ja gar nicht zu Vers 12. Glückselig. Ich meine, was könnte größer sein als glückselig? Also glücklich und selig. Also so ein Gefühl der Vollkommenheit, der vollkommenen Fülle. Also ja, manche würden sagen, wo man sich so wie im Himmel fühlt schon, ist der Mensch, der die Versuchung erduldet. Genau, Versuchung kommt und erduldet. Also ich denke, dann ist man auch irgendwie bereit dafür, dass Versuchung kommt. Ja, also man hat vielleicht auch schon ganz sicher sogar eine Herzenserscheinung, ja, es wird Versuchung kommen und ich stehe bereit, der zu begegnen. Weil ich kann mit Gottes Hilfe, er lässt mich ja nie allein, dieser begegnen und ich kann sie mit Gottes Hilfe überwinden. Und jetzt weiß ich auch, dass das einen positiven Effekt haben wird. Ja, erstmal kann ich zeigen, dass mein Glaube sich da bewährt, dass ich im Vertrauen zu Gott stärker werde. Das, ja, wer hat das nicht schon gehabt? Niederschläge, ja, also zum Beispiel durch Krankheit oder vielleicht auch mal durch finanzielle Engpässe oder durch ja, Streitigkeiten in der Familie und wo man ratlos war, wo man überfordert war und wo man dann mehr ins Gebet gegangen ist und gesehen hat, wie Gott Türen geöffnet hat. Vielleicht nicht sofort, aber da haben wir ja wieder die Geduld, Heiko, die du angesprochen hast. Aber nach einer Zeit, wo Gott auf jeden Fall gezeigt hat, er ist da und er führt weiter und er trägt durch und er löst Probleme, er lässt uns Herausforderungen und Proben überwinden, öfter nicht ganz so, wie wir es uns vorstellen und erwarten, manchmal auf anderen Wegen, aber auf wunderbaren Wegen. Und wenn wir das erwarten, ja, wenn wir darauf vertrauen, dann können wir glückselig sein in dieser Versuchung, in dieser Probe.
Ja, und es ist mit einer Verheißung verknüpft. Dann wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Wir lesen ja auch die Verheißung wirklich als eine Stärkung, gerade in unserem Leben. Da, wo wir sind, das sieht ja Gott schon und er ist da nicht weit weg, sondern er ist an unserer Seite und er macht uns Mut, den Blick zu heben, nicht nur auf unsere Füße zu gucken, auf das, was gerade wehtut im nächsten Schritt, sondern ein Gesamtbild auch einzufangen und das Ziel vor Augen zu behalten, das uns dann auch zieht, das uns neue Kraft gibt, wenn man Marathon gelaufen ist und man merkt, am Ende ist man schon richtig platt und fertig. Aber man sieht da plötzlich auf der Kuppe da hinten, da sieht man das Ziel und da kriegt man richtig nochmal so einen Schub, da kriegt man richtig Kraft und auch eine Freude, ich habe es doch vor Augen. Und das sind diese Augenblicke, wo Gott uns das Ziel vor Augen malt und sagt, Mensch, das Leben, ja, das kann seine Herausforderung haben und gerade wenn du mir treu bleiben willst, dann wirst du merken, es wird immer wieder Situationen geben, wo man ordentlich was auf die Mütze kriegt oder selber sich auf die Nase legt, aber aufstehen, Dreck abklopfen, weitermachen, denn es sind nicht mehr viele Schritte. Du hast es fast geschafft. Behalte dir das im Herzen. Und es heißt, die ihn lieb haben. Wenn wir die Verheißungen lesen, dann müssen wir sie ganz lesen. Und dann werden wir feststellen, dass die meisten Verheißungen, die Gott uns gibt, mit einer Gebrauchsanweisung auch gibt. Es ist nicht einfach so mit der Gießkanne mal einmal quer drüber, sondern es sind gezielte Verheißungen. Und hier heißt es eben, diese Krone des Lebens, die ist gebunden an die Geduld, mit der wir manches erdulden und erleiden, auch aushalten mal, annehmen, Gott vertrauen und das andere, die Liebe zu Gott, ja, und als unserem Vater. Und ich spüre viele Menschen so auch in baptistischen Gemeinden, auch in unserer Gemeinde spüre ich schon auch so eine Liebe zu Menschen ab. Und ich merke, dass da hat jemand ein ganz weites Herz und richtet sich aus. Finde ich gut, finde ich total vorbildlich, finde ich ermutigend. Aber es hat immer zwei Seiten. Man darf die nicht gegeneinander ausspielen, nämlich die Liebe zu Gott darf nicht fehlen. Die Liebe zu Gott gibt uns Orientierung. Die Liebe zu Menschen gibt uns keine Orientierung. Sie gibt uns ein Stück weit Sinn und sie entspricht unserem Auftrag. Aber was uns Orientierung gibt in all dem, auch in der Begegnung mit Menschen, ist die Liebe zu Gott und seine Liebe zu uns.
Absolut. Ja, ich bin ja vor 12 Jahren den Münchner Medienmarathon gelaufen.
Ah.
Da habe ich mich jetzt sehr erinnert gefühlt. Ich weiß noch, bei Kilometer 37, da hat es angefangen, richtig weh zu tun. Also da sind die Oberschenkel schwer geworden. Also 5 Kilometer vom Ziel. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe das Ziel in den Blick genommen. Ich wusste, ich habe es bald geschafft. Ich wusste, ich muss meinen Blick aufs Ziel richten und nicht auf die Schmerzen, nicht auf die Herausforderungen. Ja, die haben wir auch im Leben. Schmerzen, Herausforderungen, die kann man nicht komplett vergessen. Die sind da, die begleiten einen. Aber man sollte zielorientiert sein. Und wenn man weiß, dass im Ziel in der Ewigkeit Jesus Christus auf dich wartet, mit weit ausgestreckten Armen, er schenkt dir schon auf dem Weg Kraft, er ermutigt dich, wir haben heute gehört, Gott ist ein Gott der Ermutigung, ja, er spricht dir so viele Verheißungen und Versprechungen zu, er gibt dir Ratschläge und er wartet auf dich, er wartet sehnsüchtig auf dich. Und dann, wenn du da ihn im Blick hast, dann läufst du mit Sehnsucht zu ihm, auf ihn zu, in Liebe, ja, das beflügelt dich, ja, einmal in Ewigkeit bei ihm zu sein, nicht aus eigener Kraft heraus, weil Gott dir Tag für Tag die Kraft schenkt, in dieser herausfordernden, ja auch gefallenen Welt mit seiner Hilfe und aus seiner Kraft zu bestehen. Aber da braucht man eben diese lebendige Beziehung. Man muss immer mit connected sein mit Gott. Aus unserer Kraft schaffen wir es ja nicht. Und dann, gezogen von dieser Liebe, nehmen wir viel auch an hier weltlichen Verlust, sage ich mal. Also viel an, auch an Entbehrungen auf uns. Gehen durch Strapazen hindurch. Wir sind mitten im Abenteuer. Marathon laufen, Heiko, kann ich dir auch empfehlen. Das ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Es macht richtig Spaß. Aber es ist nicht einfach. Es ist sehr herausfordernd. Und man kann es nur schaffen, auch diesen Lebensmarathon, wenn man Jesus Christus im Blick hat. Und wenn man ihn, wenn das Herz für ihn schlägt, ja, dafür brauchen wir veränderte Herzen. Dafür ist es ganz wichtig, dass der Heilige Geist komplett Raum in unseren Herzen nimmt, dass er wirklich mächtig wirkt. Und dass wir immer wieder Begegnungen haben mit Jesus Christus. Das schenkt uns neue Kraft, das ermutigt uns. Und das ist auch diese Liebe, von denen das da im Schlussvers heißt, ja, diese Liebe, die so wichtig ist. Und diese Liebe, die wir geschenkt bekommen haben, befähigt uns ja auch erst wahrhaftig, unseren Mitmenschen zu lieben. Nicht irgendwie nur ein gut Menschentum, sondern in wahrhaftig, in ehrlicher Liebe, ganz ohne die Sehnsucht nach Anerkennung oder nach irgendwelche Belohnung, sondern einfach, weil Gott in Jesus Christus uns so liebt, diese Liebe auch weiterzugeben. Und was sind das nicht für wunderbare Verse?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Es gibt, glaube ich, viel zu bedenken bei diesen Worten. Es ist eine Einladung Gottes auch an uns, dass der Glaube nicht einfach nur Theorie ist, sondern dass wir ihn praktisch für uns anwenden können. Und zwar täglich, auf täglicher Basis. Gott möchte dir begegnen. Und dafür bete ich jetzt. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns ansprichst durch dein Wort, dass dein Wort nicht vergänglich ist, nicht nur in eine bestimmte Zeitepoche hineinspricht, sondern dass wir diese Lebendigkeit abspüren und diese Leidenschaft, die du für uns hast. Danke, Herr, dass du uns einlädst in eine Beziehung, die von dir auch gestaltet wird und von dir auch geprägt wird. Und darauf wollen wir uns einlassen. Herr, du kennst ja auch unsere Schwächen, du weißt, wo die Anfechtung, wo die Versuchung immer wieder ein offenes Tor vorfindet. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst, dass wir uns in diesen Zeiten bewähren, dass wir einen Glauben entwickeln, der feststeht, der tief verwurzelt ist, der auch mal dürre Perioden aushält. Und wir wollen unser Herz nicht hängen an Dinge, die vergänglich sind, die jetzt vielleicht mal kurze Freude machen und danach uns leer und hungrig zurücklassen, sondern wir wollen nach dir trachten, nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit. Bitte hilf uns dazu, segne du uns. Und ja, du weißt auch, wer das gerade hört und besonders Ermutigung braucht, bitte sei du ihm nah, ganz so, wie er gerade ist in seiner Situation. Und diejenigen, die hochmütig sind und stolz sind, die immer nach Fehlern suchen bei anderen oder bei dir, die dein Wort missachten und nicht befolgen, Herr, führe du sie zur Buße, führe du sie ja wieder in die Nachfolge zurück. Danke, dass dir alle Dinge möglich sind. Amen.
Amen.